Zuschauer, herzlich willkommen in der Krauzone. Wir sprechen heute mit Herrn Horst Lüning, Deutschlands führendem Whisky-Händler, Unternehmer, YouTuber. Sie können alles, kann man das so sagen?
Ja, bei YouTube kann man sich auch duzen.
Stimmt, hatten wir vorher besprochen, aber na gut. Herr Lüning, wir wollen mit einem Zitat einsteigen. Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Von Oscar Wilde. Inwiefern würden Sie zustimmen?
Geld ist nicht ein Ding an sich, sondern ein Mittel zum Zweck. Wenn man Geld hat, ist das sehr schön. Wenn man keins hat, ist das sehr schlecht. Aber wir sehen ja auch bei den Libertären einen Hang zum Frugalismus.
Ja.
Das heißt, kein Geld oder wenig Geld und trotzdem erfülltes Leben. Es kommt nur darauf an, was man aus dem Leben da macht. Und wenn man sich als Unternehmer anschaut, die meiste Zeit wenig Geld.
Ja.
Das heißt zwar, das Kapital steckt im Unternehmen, das heißt, eigentlich hat man Geld, aber in Realität hat man kein Geld.
Können wir bestätigen.
Ja, genau.
Gut. Auf YouTube ordnen Sie sich als Liberalen ein, der mit rechten und vor allem mit sozialistischem Gedankengut überhaupt nichts zu tun haben will. Der bekannte konservative YouTuber Nikolai Alexander hat kürzlich in einem Video den Kampf gegen den Nihilismus, Zitat, als wichtigste Aufgabe der jungen Generation verortet. Glauben Sie nicht, dass Liberalismus und insbesondere Wirtschaftsliberalismus, wo Sie wahrscheinlich auch ein stärkerer Anhänger von sind, wirklich als Antwort auf die Orientierungslosigkeit der Jugend funktionieren kann?
Ach, tja, also mittlerweile sehe ich mich nicht mehr als Liberalen, weil der moderne Liberalismus ja hübsch gekapert wurde.
Ja.
Wir haben ja gerade hier sitzen auf dem EF-Kongress auf Usedom und da haben wir sehr schön drüber mitbekommen, was heute bei den Liberalen alles so abgeht und sie auch dem Nihilismus frönen. Dass wir da an der Stelle mit den Liberalen ein gewisses Problem haben. Ich sehe mich etwas mehr auf der libertären Ecke, wobei ich mich schon abgrenzen möchte von diesen Anarchokapitalisten,
ja,
wie es zum Beispiel Hoppe jemand ist.
Ja.
Denn ich muss zugeben, dass wir mit unserem Whisky-Versandhandel whisky.de von unserem Wirtschaftssystem in der alten Form, wie wir es hatten, profitiert haben. Und dieses alte System war nun ganz und gar nicht, oder sagen wir, es war nicht primär liberal, es war nicht primär libertär, sondern das deutsche System hat schon immer eine gewisse Bevormundung von alles und jedem gezeigt. Allerdings sehen wir in der jüngeren Zeit, dass wir ein Verlust an freien Gedanken haben.
Ja.
So, und auf der einen Seite sehe ich mich auch ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie er das Wort Nihilismus definiert.
Mhm.
Ich sehe mich zum Teil als globalen Wirtschaftsliberalen, der sagt, je freier die Wirtschaft ist, umso mehr Geld werde ich machen,
ja.
Profit werde ich machen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn wir in einen Raubtierstaat kommen, wo entweder jetzt eine freie Wirtschaft raubt, wie sie kann, oder auf der anderen Seite den sozialistischen Staat, der raubt, wie er kann,
ja,
dann sind beide Formen für uns als Wirtschaftler, als wirtschaftlich und tätige Unternehmen, beide nicht wirklich erstrebenswert, weil wir auf der einen Seite uns sehr, sehr hart tun werden, ein stabiles System hinzubekommen und auf der anderen Seite muss das System so stabil sein, dass wir zur Untätigkeit verdammt werden, weil der Sozialismus uns mit allem verhindert.
Ja.
Also sehr schwieriges Fahrwasser dadurch.
Ja, ja. Und vor allem, Sie haben ja diesen Kaperungsbegriff auch gerade angesprochen, dass man ja eigentlich, also wir würden uns vor 20 Jahren vielleicht auch noch als Liberalen bezeichnet haben, aber das ist halt heutzutage so ein 0815 Begriff, oder?
Vor allem sehe ich, dass das Wort liberal von diesen, wie wir es heute im Vortrag gehört haben, von den Kulturmarxisten gekapert werden. Und zwar im Sinne von gesellschaftsliberal. Die einen sehen sich wirtschaftsliberal und sagen, wir dürfen jeden ausrauben, zahlen keine Steuern. Und die anderen sagen, wir sind gesellschaftsliberal, wir fordern in unserem Parteiprogramm Sex mit Minderjährigen und ja, was wir alles haben wollen oder die haben wollen. So, und jetzt hängst du dazwischen. Hm. So, und alle sagen immer, es gibt links oder rechts. Das sind die Gegensätze, das stimmt nicht. Links und rechts ist Ausgeburt eines derselben Würgegriffs auf die, ja, Menschen. Es ist links und rechts, auf der anderen Seite steht frei. Also der Freiheitsgrad ist der Grad der Freiheit, den wir, ja, haben.
Ja. Ne?
Und den wird uns weder von links noch von rechts gewährt.
Ja. Kommen wir zum Thema unserer aktuellen Ausgabe, in der dieses Interview dann auch erscheinen wird. Wir haben uns mit dem Fortschritt befasst. Mhm. Dementsprechend haben wir uns auch an Sie gewandt, an dich gewendet.
Ja. Ja.
Glauben Sie an ein Ende des Fortschritts oder wird die technische Entwicklung immer weiter ihren Lauf nehmen?
Also ich bin, also wenn Leute mir böse wollen, dann nennen sie mich einen Technokraten,
ja,
oder einen Transhumanisten. Und bei beiden sage ich, ja, stimmt. Und ich sehe es aber nicht als Schimpfwort an.
Ja.
Also für mich, der ich jetzt schon, ja, die Mitte des Lebens überschritten habe, vielleicht auch noch nicht, das hängt von der Technik ab, die kommt.
No. Ja. Spekuliert.
Also ich sehe mit zunehmender Technik eigentlich ein immer schöneres Leben. Wenn ich mir vorstelle, wie in meiner Jugend das Leben war, well, never back, also niemals. Also was wir heute an Errungenschaften und an tollen Dingen haben, die uns wirklich nach vorne bringen. Und da ist leider der Effekt so, dass diese Technik von vielen Leuten abgelehnt wird, weil sie erst den, sagen wir mal, den Vordenkern, den Wohlhabenderen erschlossen wird.
Ja.
Haben wir es eigentlich heute so, wenn ich hier mein Smartphone auspacke, dann habe ich bessere Kommunikationsfähigkeiten, als Richard Nixon als amerikanischer Präsident,
ja,
damals hatte.
Ja.
Also Fortschritt ist an dieser Stelle besser.
Ja.
Und Richard Nixon wurde angeschossen, musste ins Krankenhaus, hat er rumgezäpft und ziemlich lange. Heute, das geht schneller.
Deutlich.
Ja. Ja.
Billiger. Allein dieses tolle Kamera-Equipment, was wir da stehen haben,
ja,
können wir uns auch leisten.
Ja.
Genau, aber würden Sie sagen, dass Fortschritt linear weiter steigt? Oder
exponentiell.
Exponentiell?
Exponentiell.
Und unbedingt exponentiell hat kein Ende.
Hat kein Ende. Und zwar aus Gründen, die gerne vernachlässigt werden, weil wir auf ein gesellschaftliches oder sagen wir menschheitliches Wissen zurückgreifen können. Das heißt, wir müssen nichts neu erfinden. Alles, was da war, haben wir zur Verfügung, können wir darauf aufbauen. Und auch solche abgeschotteten Staatsgebilde wie Nordkorea haben Zugriff auf wissenschaftliche Forschung, können da ihre Raketen bauen, das ist ja eigentlich alles auf deren Mist gewachsen.
Ja.
Also jeder hat Zugriff so ziemlich auf alles und ein paar Leute versuchen sich nun mit Patenten und so hier noch ein bisschen bedeckt zu halten. Und ich halte zum Beispiel Patentfristen, ich halte Patente für tatsächlich noch sinnvoll, aber die Fristen viel zu lang.
Ja.
Diese 17, maximal 20 Jahre Patent stammen aus Zeiten, wo die Entwicklung wirklich sehr langsam voranging. Heute schießt das so hoch, wenn heute jemand ein Patent hat, der kann eine Branche ausbremsen auf Jahrzehnte.
Ja.
Die Katastrophe.
Gerade so im Pharmabereich.
Gerade im Pharmabereich, da habe ich also interessante Zahlen. Wir haben in Deutschland, ich glaube es war das Jahr 2016, haben wir es geschafft, 20 Medikamente neu zuzulassen. 20. Mhm. Von einem Milliarden, zig Milliarden.
Mehr Gebräuche.
Ja. So, und davon in deutschen Laboren entstanden ist eins. Und dieses eine ist ein Notfallmedikament, wenn ein anderes nicht wirkt. So, das heißt, an dieser Stelle wurde das also regulatorisch vereinnahmt. Die Patente dienen nur dazu, um hier die Pfunde zu sichern. Und keiner hat wirklich Interesse, neue Medikamente zu machen, weil verdient ja eine Patentensuppe.
Ja.
Und hat kein Interesse daran, was Neues zu machen. Also insofern bremsen wir uns da selber ein Stück aus, aber alle Leute, die wirklich was erreichen wollen, die kümmern sich überhaupt nicht um diese Patente und forschen da weiter und machen weiter und weiter. Und erst wenn sie dann mit ihrem Produkt auf den Markt kommen, muss das Patent halt ausgelaufen sein.
Wie ist das eigentlich auf internationaler Ebene? Sind die Fristen da ungefähr gleich? Hat man sich da abgesprochen mit so übergeordneten Organisationen?
Ja, okay. Ziemlich abgesprochen.
Gut, wir haben jetzt eben schon die Unterscheidung wirtschaftsliberal, gesellschaftlich liberal angesprochen. Würdest du dich denn im Privaten als eher konservativ bezeichnen?
Also einen Teil mit Sicherheit. Und zwar, wenn es um, ja, sagen wir mal, den grundsätzlichen Lebensstil geht mit Familie, da verorte ich mich sehr stark konservativ. Das heißt aber, ich habe das öfter schon mal im Video gesagt, ich bin kein gläubiger Mensch, hat sich für mich nicht ergeben. Ich respektiere jeden Gläubigen. Ich glaube, dass 95% der Menschheit spirituell sind, auf irgendeine Art und Weise. Da kommt man nicht dran lang. Aber ich halte es aus nicht religiösen Gründen für absolut sinnvoll, in einer stabilen Familie zu leben. Und zwar A, weil man permanent reflektieren kann, und B, weil man ja Sicherheit hat, die man mit anderen Formen nicht hat, weil wenn man den Staat verlässt, ist man verlassen. Also insofern bin ich auf der familiären Seite sehr, sehr konservativ, aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, wie ich mein Leben gestalte, ferner denn je vom Konservatismus.
Ja. So, könnte man dann sagen, dass Sie eigentlich nur pragmatisch sind und es in der Vergangenheit, wie zum Beispiel Familie, bessere Lösungen gab?
Drücken wir es mal so aus. Der Mensch hat aus irgendeinem Grunde ein Männlein und ein Weiblein in 50-50 genetischer Konstruktion.
Und Diverses.
So. Ja, Diverses hat es schon immer gegeben, hat sich aber nicht vermehrt. Ja. Also das ist genetisch veranlagt. Und das zeigt, dass dieses Diverse Sinn in unserer Evolution macht. Leute, die softer sind, die emotionaler sind, machen Sinn für unsere Evolution, für unsere Gesellschaft. Aber wenn man es nicht ist, ist man es nicht. Und jeder soll jeden leben lassen. Das ist Bedeutung von Freiheit. Aber mir nun irgendwas vorschreiben, wie ich mich zu halten habe und morgens entscheide. Ich entscheide mich an einer Stelle, wann ich Frau sein will. Wenn nur noch die Frauen ein paar Plätze frei sind. Da habe ich mich spontan überentschieden. Ja. Ist nicht von mir. Okay. War von Dieter Nuhr. Der letzte Kabarettist, den man in öffentlich-rechtlichen Medien sieht.
Manchmal. Nicht mehr immer. Das ist auch schon schlimmer geworden.
Ich glaube, er hat ein Gespräch mit dem Programmdirektor. Okay. Das hat sich ein Stück weit geändert.
Okay, ja. Das geht dann ganz schnell. Ja. Kommen wir zu einem kürzlich von dir erschienenen Video. Beim Bankdrücken habe ich mich sehr darauf gefreut, dass das Video endlich kam. War lange angekündigt. Mhm. Und zwar, du bist relativ lange schon im EMS-Training, also im elektronischen Muskelstimulation. Vielleicht kannst du es doch auch den Zuschauern kurz erklären, wie das funktioniert.
Ja, das rote Knöpfchen, oder?
Das funktioniert. Rechts leuchtet es.
Ach so, ich dachte, das wäre schon das
Alarmknöpfchen.
Nee. Ach so,
das ist nicht so.
Schneiden wir raus.
Ist okay. Nö, lass mal drin.
Okay, bis gleich. Aber erklär kurz, was ist EMS?
EMS-Training ist, stammt aus der Reha, ist, ich sag mal, 30, 40 Jahre alt. Und man geht hin und weiß, man hat Nerven und die Nerven werden vom Gehirn gesteuert und aktivieren Muskeln. Wenn es sehr schnell einen Stolperreflex geben muss, werden sie das Rückenmark aktiviert, dann sind die Wege kürzer. Und diese Nerven stimulieren Muskeln und die spannen sich an. So, jetzt kann man hingehen, nimmt ein Stück Eisen und macht hier Bizepsschwellen. Erwischt man den großen oberflächlichen Bewegungsmuskel, aber unten drin den Brachialis kriegst du nicht mit und an der Wirbelsäule sind auch noch ein Haufen Stützmuskeln, kriegt man auch nicht mit. Und jetzt kann man hingehen und kann den Muskeln mit Elektroden, die aufgelegt werden, kann man Reize geben und diese Reize aktivieren den Muskel und dann arbeitet man mit diesem Reiz, das heißt 4 Sekunden Reiz, 4 Sekunden Pause. Und in diesen 4 Sekunden Reiz macht man die Bewegung und erwischt jetzt nicht nur den oberflächlichen Muskel, auch den unteren, auch die inneren. Und das haben sie in der Reha herausgebracht, wird regelmäßig verschrieben für Leute, die Kreuzbandriss hatten und das Kniegelenk wieder brauchen und so weiter. Und dann sind Sportler auf die Idee gekommen und haben gesagt, jo, machen wir so, für uns sind wir besser. Und haben festgestellt, man kann mit einem hohen oder mit dieser Muskelstimulation kann man sich einen Haufen Zeit am Training ersparen, weil man eine Ganzkörperaktivierung hat. Allerdings habe ich mich gefühlt, als ob ich 100 Kilo drücken könnte.
Ja.
Und mein mentales Setting war so, dass ich also auf einer Multipresse drücke. Ich bin nicht der Wettbewerber, der hier mit einer Freihandel und so
ist. Also Multipresse ist mit Schienen.
Mit Schienen, ja. So, mit Schienen kann ich sagen, 80 werde ich schaffen, 100 bestimmt nicht. So, also damit kam jetzt die Realität auf mich zu,
okay.
Ganz sicher. Und 60 habe ich gedrückt, wobei man an der Stelle dann auch noch definieren muss, ob ich tiefer nach unten Waage, sagen die anderen nein. Mhm. Kann man dazu sagen, die anderen gehen hin, biegen den Rücken durch, da kommt die Brust 2 Zentimeter höher. Und dann sind die aufgeblasen und trainiert wieder und haben nochmal 2 Zentimeter mehr, sodass ich also genauso viel Bewegung habe wie so einer, der so richtig Bank drückt. Ne? So. Also an der Stelle soll an der Stelle nur rauskommen, dass man eine Grundfitness mit diesem EMS schafft.
Ja.
Aber was will ich denn? Will ich in so eine Muckibude gehen und Arnie werden? Nein, will ich nicht, sondern ich brauche, um eine Leistung zu bringen, brauche ich vernünftige Muskeln. Mhm. Und das auch, wenn man die Lebenshälfte überschritten hat oder vielleicht noch nicht, muss man haben. Und deswegen ist es für einen Unternehmer extrem wichtig, Sport zu machen.
Ja.
Bloß, wenn ich jetzt 3x die Woche 1 Stunde ins Fitnesstraining gehe, also die Konkurrenz verzeiht mir das nicht.
Ja.
Also insofern ist das ein Ding, was für einen Unternehmer eine gute Grundfitness bringt, allerdings nur auf Muskelseite. Mhm. Ausdauer braucht man, Cardio muss man trotzdem noch machen.
Gibt es noch keinen
Gerät? Nicht. Ich würde es mir auch nicht
anlegen. Gab es nicht vor zig Jahren im Fernsehen auch immer diese Gürtel?
Das
immer ist, sich so, ist das das Gleiche?
Prinzip, das okay. Gleiche nicht, okay. Vom Prinzip her sehr ähnlich.
Ja. Weil hat man sich ja eigentlich immer eher so drüber lustig gemacht, denn, ja, dass das eh nicht funktioniert.
Was die Leute ja eigentlich von träumen, ist, sie ziehen sich so einen Anzug an, legen sie ins Bett und morgen früh sind sie fit.
Das war ja so die Aussage der Werbung auch.
Das ist der Plan. Ne? Aber kann ich beruhigen, geht nicht.
Okay. Noch nicht. Aber die Frage,
genau, Fortschritt.
Fortschritt, ja. Aber denkst du denn, dass der Mensch vielleicht zu oft die Technik als Problemlöser überschätzt? Dass es wirklich Bereiche gibt, in denen zumindest noch, haben wir jetzt gerade angesprochen, oder vielleicht sogar immer die menschliche Lösung die bessere wäre? Oder die herkömmliche?
Da muss ich auf der Stelle sagen, leider nein. Ja. Wäre schön, wenn. Wir haben aber eine reale Chance, dass wir von künstlicher Intelligenz als der intelligenteren Lebensform verdrängt werden.
Ja.
Irgendwann werden wir unseren wahnsinnigen politischen Apparat, der mehr von Wünschen denn von Intelligenz getrieben ist, vom politischen Willen beseelt ist, den werden wir zugunsten von der KI opfern müssen. Weil wenn wir auf die Webseite des Parlaments schauen, unseren Bundestag schauen, dann können wir sehen, dass in den letzten Jahrzehnten 120 Gesetze, die sie erlassen haben, im vollen geistigen Besitz ihrer Kräfte, vom Verfassungsgesetz kassiert wurden, weil sie verfassungswidrig waren. Waren nicht vereinbar mit der Verfassung und wurden wieder kassiert. So, das heißt, unsere Politiker können schon gar nicht mehr das machen, was eigentlich der gesetzliche Rahmen unserer Verfassung vorgibt. An der Stelle, sie schaffen es nicht mehr und deshalb werden irgendwann KIs die Geschichte machen, weil sie einfach an der Stelle besser sind. Und dann müssen irgendwelche Menschen hoffentlich noch sagen, wir wollen politisch dies erreichen und dann sagt die KI, dann müsst ihr das, das und das machen und das müsst abschaffen, sonst geht es sowieso nicht. So, und also ich glaube nicht, dass unsere Politiker, was haben wir heute im Vortrag gehört, man muss sich doch nur mal anschauen, dass der Typen das jetzt, ist jetzt parteifrei,
ja.
Aber dass die das auf die Reihe kriegen, glaube ich.
Aber ist gerade der juristische Bereich nicht, lebt da nicht auch in gewisser Weise von der Interpretation auch? Ich meine, da ist doch die KI dann auch ein bisschen an ihre Grenzen vielleicht.
Sagen wir es mal so, wer den besseren Rechtsanwalt bezahlt, hat Recht.
Ja.
Gut, aber der bessere ist ja auch, weil er diese feinen juristischen Schwenker vielleicht drauf hat.
Ja, genau.
Wir haben von einem Politiker gehört, der hat sich sehr clever angestellt bei einer Richterin auf seine bekannte charmante Art, dass ihm dann wohl auch wieder geholfen hat.
Okay.
Naja.
Wir dürfen keine Namen nennen.
Wir dürfen
nicht. Absolut nicht.
Ja, wie bereits angesprochen, sind bekennender Liberaler oder Libertärer, sehr staatskritisch. Die Politik hat sich jetzt unser Thema Fortschritt, Innovation, Modernisierung auf die Fahnen geschrieben. Glaubst du denn, dass der Staat überhaupt einen wertvollen Beitrag zum Fortschritt leisten kann? Gar nicht.
Doch, er könnte einen Beitrag leisten, indem er uns in Ruhe lässt.
Ja.
Also das ist alles, was wir brauchen. Er muss uns in Ruhe lassen. Wie ist es schon, die künstliche Intelligenz wird in den USA erfunden, in China wird sie kopiert und in Deutschland wird sie erstmal reguliert. Jetzt hat sich erstmal ein Arbeitskreis in der Kommission zusammengesetzt oder soll sich zusammensetzen und sagen, wie wir künstliche Intelligenz regulieren werden. Ja, währenddessen ist in den USA, hat die es lesen gelernt, das Sprechen gelernt, die ist gerade in der Pubertät. Und dann, wenn wir mit der Regulierung fertig sind und sagen, nein, dann ist die schon erwachsen und erfindet und wir schauen im Ofen Holzgebirge. Also unsere Politik schafft es nicht, sie hat es nicht mehr geschafft, Akkus für Elektroautomobile ein Klima zu schaffen, dass man die Dinge bei uns herstellen könnte.
Aber die Grünen versuchen es ja.
Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also alles, was Innovation ist.
Ja. Aber es gibt schon Bereiche, wo du glaubst, dass der Staat die regeln sollte? Oder also gerade im juristischen Bereich oder in der Verteidigung des Landes?
Drücke ich mal so aus. Bei der Verteidigung habe ich sowieso meine komplett eigenen Vorstellungen und da geht mein Blick eher so in die Schweiz. Wir haben in den letzten Konflikten gesehen, dass ein Land nicht besiegt werden kann, sondern die Kriege gehen dann in den Partisanenkrieg.
In der Schweiz hat jeder eine Waffe, ne?
Ja, die haben es jetzt auch ein bisschen ausgeweicht und die werden jetzt, glaube ich, im Gemeindehaus eingeschlossen und nicht mehr zu Hause und so. Aber wenn wir, was das Letzte, was wir brauchen, sind Truppentransporter für schnelle Truppenverlegungen, die jetzt groß gemacht wurden. Wir haben eine Verteidigung, es ist keine Angriffsarmee. Wir verteidigen.
Heißt ja auch Verteidigungsminister, früher hieß es ja Kriegsminister. Ja,
wir haben ein Verteidigungsetat, ne? Kein Militär außer. So, wir brauchen meinetwegen Abfangjäger, wie unseren Eurofighter. Jetzt versuchen sich gerade auf einen neuen Jäger zu definieren in Europa. Ich bin Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur, studiert drum, habe ich da ein bisschen Blick drauf. Wobei jeder weiß, die nächsten werden unbemannt sein. Drohnen, die können viel schneller wenden, die können viel schneller steigen, die werden jeden Schlaf niederwachen. Wir brauchen kein modernes Flugzeug mehr. Alles vorbei, Schnee von gestern. Wir brauchen im Prinzip keine Panzer. Wir brauchen eine ordentliche Panzerabwehr, wenn ein Panzer kommt. Mhm. Wir brauchen auf keinen Fall einen Panzer. So, also was wir tun, ist an unserer Stelle, kann der Staat uns mit diesen Mitteln, die er dort tut, kann uns nicht verteidigen, er schafft es Geld nur in irgendwelche anderen Hände, die uns nicht zugutekommen. Wo der Staat was helfen könnte, wäre gute Bildung, tolle Schulen, gute Ausbildung. Und da sehen wir gerade, was genau nicht passiert, nämlich gar nichts mehr. Und unsere Bildung geht den Bach runter. Also insofern macht der Staat an diesen Stellen einen komplett falschen Weg. Ich habe mir heute überlegt, wie ich hierher nach Zinnowitz fahre, vom Südende des Starnberger Sees, wo wir mit unserem Whisky-Versandhandel zu Hause sind. Ich habe geguckt mit dem Flieger, ich habe geguckt mit der Eisenbahn, ich habe geguckt mit dem Auto. Also die Eisenbahn war das Letzte. Da komme ich nicht durch. Da habe ich 3 bis 4 Stunden Aufenthalt in Berlin, nachts. Ich komme nicht durch, ich schaffe es nicht. Also es ist die reinste Katastrophe, was unser Staat uns hier an Zwangseisenbahn beglückt. Es funktioniert nicht. Der Flieger ging an der Stelle auch nicht, weil im Prinzip das Hinterland mit Fliegern, mit Flugplätzen nicht versorgt ist. Ist nicht gewollt, die werden auch zugemacht und so.
Allerdings einen Flughafen gibt es ja hier.
Ja, aber das kann man nicht bezahlen.
Also ja, stimmt, da hatte ich sogar mal geschaut, immer zig hundert Euro.
Ja, das war heftig. Also so, er hat es an der Stelle, so, was er machen müsste, ist hingehen, da halte ich ja heute morgen meinen Vortrag, hinzugehen, autonomes Fahren voranzutreiben. Dann kann ich mir so ein Ding setzen und wenn ich weiß, ich fahre da hinten, hole ich mir halt eins, wo ich eine Liege drin habe, fahre über Nacht.
Gut, die Linken haben sich spätestens seit der Französischen Revolution den Fortschritt auf die Fahne geschrieben. Sie behaupten es. Jetzt stellt sich ihnen die Frage, warum, oder wenn man die letzten Errungenschaften der Linken, zumindest in Deutschland, weltweit ist eigentlich das Gleiche, sich anschaut, warum sollten die Linken denn diese vollkommen wahnsinnigen Sachen machen, die sie gerade machen und uns wieder in die Steinzeit zurückkatapultieren?
Ich habe da ein sehr schönes Beispiel, und zwar die Stadt Dresden hatte zigtausend Wohnungen und hatte 1 Milliarde Schulden. Und jetzt wurden die Wohnungen 1,2 Milliarden Wohnungen, die wurden also verkauft. Dort der Marktwert wäre viel, viel höher gewesen. Die wurde als Ganzes an Konzerne verschachert, die das dann nachher vermietet haben. Von dem Geld gingen 200 Millionen an Rechtsanwälte, Notare und so weiter, politische Berater, und 1 Milliarde wurden die Schulden getilgt. So, abgestimmt hat die PDS, Vorgängerpartei von den Linken, Nachfolgepartei der SED, hat zu einem, mehr als der Hälfte hat dazu gestimmt, weil wenn wir Wohlstand bekommen, wenn es uns besser geht, haben die keine Wähler mehr. Das heißt, alles, was die tun, werden die sagen, das ist Fortschritt, aber in Wirklichkeit müssen die zurück, weil ein moderner, mündiger Bürger kümmert sich einen Dreck um Linke. Ne?
Ja.
Entschuldigung.
Jo, deswegen wollen sie auch die Einwanderung in die Sozialsysteme. Weil die Leute, bis die arbeiten, das wird ewig dauern.
Ja.
Und ja, Leute, die empfangen, die werden ja dementsprechend auch wählen.
Ja. Ja, dazu müssen sie erstmal versuchen, dann im Prinzip in den Lokalparlamenten dann das Wahlrecht für solche EU-Bürger haben ein Wahlrecht. Ja. An der Stelle funktioniert es dann. Vor allem, wenn dann jetzt aus sozialistisch regierten EU-Ländern Bürger einwandern, die könnten dann dort in Lokalparlamenten Wähler für sie werden. Könnte funktionieren. Ja.
Du hast das Verschachern eben angesprochen. Das ist immer ein ganz spannendes Ding, weil viele Linke sagen ja immer, ja, der scheiß Kapitalismus, aber sie meinen ja dann den Korporatismus, das halt eben diese unheilvolle Verflechtung zwischen Staat und Wirtschaft.
Ja, das die Drehtür, ne? Ja. Wo also der Politiker durch die Drehtür rausgeht, ist in der Wirtschaft, und auf der anderen Seite kommt der andere Wirtschaftler durch die Drehtür und ist wieder bei der Politik. Und das sieht man, das beste Beispiel war unser Verkehrsminister Wissmann. Der war dann Vorsitzender des Vereins Deutscher Automobilbauer, VDA oder Verband.
Wann war das, Wissmann?
Wissmann war unter Kohl, war der Verkehrsminister.
Also in den 90ern wahrscheinlich.
Ja, irgendwo da. Ich weiß nicht, ob er noch unter Merkel auch war. Könnte schon sein. Und der ist dann Oberlobbyist geworden bei den Autobauern. Und jetzt hat das Kraftfahrtbundesamt den Leuten mit den Dieselmotoren, mit Euro 4 und 5, einen Brief geschrieben. Allen. Millionen von Briefen. Und hat denen geschrieben, kauft euch einen neuen Diesel. Und auf der Website, also auf dem Papier, gedruckten Papier des Kraftfahrtbundesamtes, waren drei Weblinks drauf, von BMW, von Mercedes und von Volkswagen, wo diese Dieselprogramme von denen drauf waren. Das heißt, da wurde eine Staatsstelle, das Kraftfahrtbundesamt, wurde vor den Karren gespannt, um unsere Korporatismus da, unsere Corporations da im Prinzip zu befördern. Ne? Nichts von wegen europäischer Gleichheit oder so, dass man da Peugeot oder Opel mitgenommen hätte oder Ford, den bösen Amerikaner, nein.
Das ist halt Deutschland AG 2.0.
So ungefähr, ja.
Ja, das ist jetzt auch vor kurzem das Beispiel, wir müssen ja auch im Bundesanzeiger veröffentlichen und da haben wir dann gedacht, ja, staatliche Behörde, aber Pustekuchen. Der Bundesanzeiger, wo ja jede Kapitalgesellschaft und alle Gesetze veröffentlicht werden, die wurden verkauft an die Bundesanzeiger GmbH.
Aha, und wer ist da der?
Keine Ahnung. Bundesanzeiger GmbH.
Sollte man im Bundesanzeiger nachschauen, wer da.
Ja, wir müssen hier eine eigene Bilanz dann hochladen.
Ja, genau.
Ja, Wahnsinn. Jetzt abschließend noch zur Selbstständigkeit, weil wir auch viele ja, genau. Dann kommen wir noch zu
Lüninggate.
Hashtag Lüninggate. Und zwar, wir haben im Vorfeld ein bisschen recherchiert und haben zwei Kommentare von dir gelesen, gefunden.
Internet vergisst nichts.
Und da zitiere ich dich. Hinter Mission Money steckt der Fokus, also Mainstream-Medien. Wenn ich mir die Frage des einen anhöre, dann sind die dermaßen linker Betroffenheitsjournalismus, dass ich mir das nur ganz selten antue. Ein Zuschauer versucht zu beschwichtigen, Zitat, linker Betroffenheitsjournalismus gibt es da nur in sehr wenigen Videos, ist eben von den Interviewpartnern abhängig. In Videos ohne Interviews gibt es dann auch keinen linken Betroffenheitsjournalismus. Und dann noch einmal Horst, nein, hängt eben nicht vom Interviewpartner ab, sondern vom Fragenden. Und der Timo Bautzus ist ganz ein typischer, mehr linker Negativer.
Oh, wow. So, also jetzt muss man sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum Timo, mittlerweile aufgebaut. Ja. Und das war, als ich die ersten ein, zwei Videos gesehen habe. Und da hatte er tatsächlich so ein paar typische Fragen. Mit die Spaltung der Gesellschaft, Weltgröße und solche Geschichten waren dabei. Das ist mir unangenehm aufgestoßen. Mittlerweile muss man das, was heißt mittlerweile, ich muss es relativieren, mein eigenes Statement, mein verfrühtes Urteil, muss ich hier revidieren. Und zwar aus dem Grunde, wir müssen mal gucken, wer dort interviewt wurde von Mission Money. Ja, ich auch.
Aber wer hat es verlinkt?
Ja. Aber zum Beispiel wurde dort Sarrazin interviewt und sie haben die Größe besessen und haben den Herrn Sarrazin ausreden lassen. Das wäre in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Betroffenheitsjournalismus nie passiert. Sie haben den Herrn ausreden lassen, haben natürlich entsprechende Fragen dagegen gestellt, natürlich. Oder auch, wenn ich mir Max Otter anschaue oder Herrn Krall, der heute hier einen Vortrag gehalten hat, dann den Dirk Müller, der dort interviewt wurde. Da sind diese Themen, die ich anfangs gespürt habe, diese linke Betroffenheitsjournalismus ist komplett weg.
Ja.
Also das habe ich mich am Anfang dort vertan und habe sie über einen Kamm geschert. Und jetzt muss man ganz fairerweise sagen, es gibt ihn noch, den guten Journalismus, zum Beispiel im Spiegel. Sie haben ihren...
Das Social, schneiden wir auch raus.
Sie haben Ihren Social Fantasy Autor, haben Sie abgesägt, diesen Herrn Relotius,
ja.
Klaas Relotius, den haben Sie tatsächlich abgesägt. Gut, viel zu spät. Das
hat allerdings sehr lange gedauert, diese selber wollten Sie erst vermeiden.
Ne? So, und die NZZ hat ihn, die Neue Zürcher Zeitung hat ihn schon früh in Führer gefeuert, weil die das spitz gekriegt haben, die waren ein bisschen beratungsresistent, aber dass dort jemand aufgestanden ist intern und gesagt hat, also es passt mal auf, so geht es nun wirklich nicht mehr. Mhm. Also es gibt sie noch. Und da sie losgelöst sind und jetzt auch mehr in der Wirtschaftsredaktion zu Hause sind, als jetzt, sagen wir mal, im Mainstream-Medium, muss ich da mein Urteil wirklich revidieren.
Ja.
Habe ich damals anders gesehen, sehe ich heute deutlich, deutlich besser.
Und wieso erlaubt der Fokus sowas? Haben die selber, der Wind dreht sich und die selber wollen auch noch schnell aufspringen?
Ich habe mit dem Thema noch nie diskutiert, also ich weiß es nicht. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Ich kann mir vorstellen, dass der Fokus stark genug ist, dass er sich so einen Abzweiger leisten kann. Mhm. Und selbst der Herr Marquardt, der ehemalige Chefredakteur und mittlerweile Herausgeber oder so.
FDP ist der jetzt.
FDP, Alterspräsident des Bayerischen Landtags. Der hat im Prinzip sich dann auch zum Interview gestellt. Das heißt, auch dort ist man bereit, diesen Weg mitzugehen. Und finde ich gut. Also, wenn man sonst so andere Medien sieht, was dort im Internet von denen gebracht wird, ist ziemlich schwach.
Ja.
Und wenn man sieht, was dort jetzt für hochkarätige Leute befragt wurden oder interviewt wurden und wie viel die gebracht haben, oder an Aufrufen, wie viele Leute das sich angeschaut haben.
Mhm.
Also da ist ein Ruck durch die Leute gegangen, weil wenn man einen Vortrag von Herrn Krall groß in der, soll ich das sagen, in der Welt verbreitet, dann ist es auf gar keinen Fall so, dass die Politik nachher sagen kann, ich habe das nicht gewusst, das haben wir nicht kommen sehen.
Mhm.
Er hat 3-4 Bücher geschrieben, da steht's drin. Und das so als Blaupause, was passiert.
Ja.
Und der ist ja nicht irgendwer promoviert, ne? Also der weiß schon, was er tut. Ne?
Aber ich meine, letztendlich sind ja die Medien auch opportunistisch irgendwo. Ne? Wenn sie halt wirklich sehen, dass sie diesen Kurs nicht mehr weiterfahren können, weil die Leute, ich meine, die Auflagen sinken ja rapide.
Kann ein spannendes Gegenargument von Herrn Klonowski gestern, mit dem wir gesprochen haben.
Stimmt, ja.
Der hat gesagt, oder die wilde Theorie so ein bisschen vorgestellt, dass diese Regierungstreue der Mainstream-Medien sind nichts anderes als Bewerbungsschreiben, wenn irgendwann das Ding komplett verstaatlicht und subventioniert wird. Wie in Österreich ist, glaube ich, schon teilweise der Fall.
Ja, interessant. Ja. Wobei es ein ganz klar sein muss, von der ganzen Herde, von den Leuten, wird nur ein Bruchteil diesen Job bekommen
können. Den besten Bewerbungsschreiben. Fokus ist raus. Gut, dann kommen wir noch zum abschließenden Thema der Selbstständigkeit. Du bist, wie gesagt, Unternehmer. Glaubst du, dass du dich heute nochmal selbstständig machen würdest?
Ja, es gibt faktisch keinen anderen Weg für mich, als selbstständig zu arbeiten. Ich habe also für Konzerne gearbeitet. Da ist man relativ bald dem Wahnsinn nahe. 90% muss man da intern arbeiten, nur 10% für den Kunden. Deswegen tut man gar nichts. Konzerne sind nicht innovativ. Die müssen sich kleine Firmen kaufen, wenn sie etwas Modernes haben wollen. Und so, also man muss im Prinzip selbstständig arbeiten, damit man überhaupt irgendwas bezwecken kann. Und das tut einem der Staat, ja, der tut einem keinen Gefallen und der macht einem das Leben an dieser Stelle schwer. Denn in dem Moment, wo man vom Angestellten zum Selbstständigen wird, wird man vom Schaf zum Wolf. Und eben gleich, man heißt, du musst gründen und Gründungsdarlehen. Und kaum ist man gegründet, regulieren, überwachen, Steuern zahlen. Krass.
Ja.
So, und das ist das Hauptproblem. Ich war im letzten Frühjahr war ich in Neuseeland, habe mich da mit Leuten unterhalten, Selbstständige, haben wir zusammen dann in der Lounge gesessen und so. Und die gehen dahin, gehen aufs Amt, füllen handschriftlich einen Zettel aus, geben den ab und fangen das Arbeiten an. Zahlen 20% Steuern, peng, mhm, ja, und aus. Das war's.
Nicht schlecht.
Und dermaßen Leute zu motivieren, zu aktivieren. Und wenn der keine Geschäfte mehr macht, dann geht er hin und lässt sich irgendwo anstellen. Und wenn es dann wieder besser geht, dann macht er wieder selbstständig.
Ja.
Also diese Freiheit. Und wir Deutschen haben doch da an dieser Stelle von der Wiege bis zur Bahre
eine Würde zu tragen.
Ja.
Könnte man, was hältst du von der These, dass es vielleicht sogar leichter geworden ist, sich heute selbstständig zu machen, aufgrund von dem technischen Fortschritt, Internet, Vernetzung?
Nee. Sagen wir es mal so. Wir hatten unsere Probleme, unsere Informationen, die wir brauchten, zusammenzusuchen. Weil früher so Computer, Grafikkarte, ja, wir brauchten einen Treiber, da muss man irgendwo 10 Mark überweisen damals. Und dann kriegte man eine CD geschickt, da haben wir festgestellt, klappt doch nicht. Muss wohl ein anderer Treiber sein und so. Das war also eine Zeit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Oder man ist in die Staatsbibliothek gelaufen und hat sich einen Aufsatz geholt, wo was drin stand und so. Nichts mit Internet, Recherche oder so. Also das war eine Katastrophe von technischen Möglichkeiten, aber es war freier in dem, was man tat. Es gab nicht hier eine Abmahnung und dort eine Abmahnung und hier eine Regulierung, die man haben muss und keine Überwachung hier und eine Selbstanzeigepflicht dort und ich weiß nicht, was noch alles. Also es ist schwer jetzt, wenn man als Deutscher hingeht und sagt, okay, jetzt die üblichen Auswanderungsländer, man hat toll studiert, man hat einen tollen Abschluss, man geht in das Land, man wird genommen, dann ist das mit der Selbstständigkeit dort sofort relativ schwierig, weil man kennt ja die entsprechende Kultur nicht. Das heißt also, wenn man sowas macht, im Prinzip hart büffeln, hart lernen, dann angestellt dort arbeiten, auswandern, angestellt dort arbeiten und sich dann erst selbstständig machen.
Ja.
Und das geht halt nur, sagen wir mal, in den klassischen liberalen, wirtschaftsliberalen Ländern, die alle aus dem Commonwealth entstanden sind.
Mhm. Dort geht's. Also wäre das dann auch die Antwort auf die Frage für einen letzten Tipp an unsere Zuschauer, die sich vielleicht selbstständig machen wollen?
Ja. Wenn man hingeht und sagt, man muss jetzt, oder es gibt hier ein Gründungsdarlehen, die KFA hat ein Darlehen und so weiter.
Käse.
Also das ist wirklich, soll ich sagen, man muss Nachweise liefern, Papier ausfüllen und so weiter. Wir wollten jetzt, wir müssen eine Umstellung in unserem Shopsystem im Whisky-Versand machen und dann müssen wir auf eine neue Version gehen, wegen Datensicherheiten, neue PHP-Stände, wer es genauer wissen will. Und dort an diesen Stellen gibt es Förderungen momentan für Digitalisierung und so. Und jetzt haben wir uns da mal reingetan und geguckt, was wir da machen müssten, um was zu bekommen. Aber wir lassen es. Ne? Also die Zeit, wenn man die selber hart arbeitet, hat man viel mehr Geld verdient.
Ja. Gut, lieber Horst, wir bedanken uns für das Gespräch.
Dankeschön fürs Interview.